Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erfolgskompass. Heute mit dem Thema Führungskraft und Gründerin, wie man Job und Business unter einen Hut bekommt. Mein Gast ist heute Magistra Tamara Toller. Sie hat parallel zum Jus-Studium Publizistik studiert, ist Head of Marketing and Communications bei Fellner, Wratzfeld und Partner Rechtsanwälte und führt nebenbei ihr eigenes Business mit nachhaltig handgemachtem Schmuck, genannt Diamara. Hallo, liebe Tamara.
Hi, danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Du hast, finde ich, einen sehr spannenden Werdegang hinter dir.
Danke.
Du bist eine sehr interessante Person und ich bin wirklich froh, dass du dich bereit erklärt hast, heute beim Podcast dabei zu sein. Wenn ich so zurückdenke, kenne ich eigentlich niemanden oder ganz, ganz wenige, die neben dem Jus-Studium noch ein weiteres Vollzeitstudium abgeschlossen haben. In deinem Fall war das Publizistik. Was hat dich dazu motiviert, diese beiden unterschiedlichen Studienrichtungen zu kombinieren?
Also ich bin wie viele anderen dann nach der Schule vor der großen Entscheidung gestanden, okay, was willst du machen mit deinem Leben? Und hatte da eigentlich immer, muss ich sagen, von meinen Eltern den großen Support, dass sie gesagt haben, mach das, was dich interessiert. Und genauso habe ich dann auch irgendwie meine Studienwahl getroffen und mir schon immer ein bisschen im Kopf geschwirrt, okay, Publizistik oder irgendwas im Medienbereich wäre ganz cool, auch weil ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, die Person war, die extrem gerne gelernt hat. Also ich war schon in der Schule so ein bisschen, okay, durchkommen ist das größte Ziel und alles andere ist irgendwie besser, wird es cool, aber muss auch nicht sein. Und habe dann begonnen, Publizistik zu studieren in Wien. Also ich hatte damals die Wahl zwischen Wien und Klagenfurt. Für mich war dann relativ schnell klar, okay, es soll Wien werden. Und bin dann von Graz nach Wien gezogen und habe aber dann, es sind viele meiner Freundinnen schon in Wien gewesen, weil ich hatte eine fünfjährige Schule und viele sind nach quasi dem normalen Gymnasium nach Wien gegangen. Und habe dann begonnen, Publizistik zu studieren und habe dann aber nach dem ersten Semester gemerkt, okay, irgendwie ist es ein bisschen wenig. Also ich habe mein Publizistikstudium wirklich geliebt, aber ich hatte irgendwie einfach nicht so viel zu tun wie meine anderen Freundinnen. Und es haben halt sehr viele davon Jus studiert und war dann immer so, ja, fast schon ein bisschen eifersüchtig, weil alle mal auf die BIP gehen konnten, gemeinsam miteinander gelernt haben. Und ich hatte, ich glaube, einmal alle zwei Wochen damals Uni. Und ja, den Rest habe ich halt irgendwie gefühlt so überlegt, okay, was soll ich jetzt machen? Ich hatte am Anfang sehr wenig zu lernen, keine Prüfungen und ja, habe mir dann gedacht, okay, wenn schon alle irgendwie Jus machen, ich fand es auch ganz interessant, hatte auch in der Schule schon ein Fach, das hieß politische Bildung und Recht und hatte da wirklich eine mega coole Lehrerin, also die habe ich dann auch nach dem Uni-Abschluss getroffen und gesagt, boah, wegen Ihnen habe ich Jus studiert damals und habe mir dann gedacht, okay, warum nicht eigentlich irgendwie ein zweites Studium dazu? Und habe dann parallel dazu begonnen, Jus zu studieren und mir hat es eigentlich von Anfang an echt richtig viel Spaß gemacht. Also einerseits war es natürlich inhaltlich extrem spannend. Ich finde, es ist einfach so ein Studium, das für die Allgemeinbildung super wichtig ist. Also es sind so viele Themen dabei, die gefühlt jeder wissen sollte und ja, habe dann auch so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mich so bei den anderen Freundinnen, die Jus studiert haben, anzuhängen. Und habe dann irgendwie einfach beides parallel gemacht. Und das ging sich, muss man wirklich sagen, von der Zeit einfach extrem gut aus. Also Publizistik ist jetzt so ein Studium, da hat man dann halt schon auch Prüfungswochen und man muss dafür schon auch viel lernen. Aber es war, ich will jetzt nicht sagen, mein Spaßstudium nebenbei. Also wenn ich es jetzt offiziell im Podcast sage, dann ja. Aber grundsätzlich war Jus immer so mein Studium, wo ich wirklich lernen muss. Da gab es die richtig dicken Bücher, bürgerliches Recht etc. Und habe dann eben eigentlich immer viel für Jus gemacht und Publizistik so ein bisschen nebenbei. Und das war aber immer cool, weil es sehr praxisbezogen war. Also man hatte die Möglichkeiten, sich auf gewisse Sachen zu spezialisieren. Und dann war es immer so, okay, man lernt den ganzen Tag Jus und das war richtig zart. Und dann geht man so rüber aufs Publizistik-Institut und dreht dann dort mal irgendwie einen Film oder schneidet irgendwas wie, man hat so quasi Probe-Radio-Programme aufgenommen. Und das war eigentlich, finde ich, so ein richtig cooler Ausgleich zu dem doch bisschen schwierigerem Jus-Studium, das man halt irgendwie dann daneben gehabt hat. Und mir war es halt auch immer wichtig, irgendwie, weil es mir meine Eltern auch immer so eingetrichtert haben, das zu machen, was mich interessiert. Und deshalb ist es irgendwie ein bisschen zu dieser, ich würde nicht sagen, zu dieser weirden Kombi, aber es passt eigentlich jetzt nicht so gut zusammen. So viele machen ja Jus und Wirtschaft, was irgendwie auch Sinn macht. Ja, aber bei mir hat es sich dann irgendwie so ergeben. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt eigentlich nie bereut. Also es war echt immer cool, immer spannend. Und ja, die Studienzeit, muss ich sagen, wirklich gern gehabt. Das Gemeinschaftsgefühl auch beim Jus-Studium fand ich immer ganz cool. Es haben alle irgendwie so ein bisschen zusammengehalten, auch vor den Prüfungswochen. Es haben alle gemeinsam gelernt und halt wirklich viel gelernt, also wirklich bis spät in die Nacht. Und ja, das war irgendwie ganz cool. Und ich habe mich deshalb auch immer, glaube ich, mehr zum Jus-Studium hingezogen gefühlt, weil ich einfach viele Freundinnen hatte, die auch Jus gemacht haben und weil es halt auch irgendwie einfach mehr meiner Zeit in Anspruch genommen hat.
Aber du bist nie auf die Idee gekommen oder hast dir nie gedacht, ich lasse jetzt Publizistik sein, weil Jus ist doch eher spannender oder herausfordernder eigentlich auch in dem Fall?
Nein, das gar nicht, aber weil es sich, glaube ich, einfach so gut nebeneinander gepasst hat und ausgegangen ist. Also ich hätte jetzt, also von der Priorität war Jus schon wichtiger und die Jus-Prüfungen habe ich auch wirklich immer so vorrangig ein bisschen beachtet. Und dann gab es immer so die Publizistikwochen, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt keine Jus-Prüfung, weil beides ist einfach zu viel. Und da habe ich dann einfach mehrere Publizistikprüfungen gemacht. Und man muss schon sagen, es ist vom Lernen auch schon ein ganz anderes Lernen. Also ich finde, Publizistik ist sehr philosophisch. Ich fand es tatsächlich auch teilweise echt ein bisschen zart zum Lernen, weil du hattest dann irgendwie diese PowerPoint-Folien, also schon im Vergleich zum Jus keine Bücher, sondern wirklich PowerPoint-Folien, Präsentationen. Und auf diesen Präsentationen waren extrem oft mehr Fragen als Antworten. Weil eben das Philosophische und dann sitzt man so da und denkt sich, okay, in der Vorlesung war ich nicht, weil es sich nicht ausgegangen. Und was diese Fragen jetzt zu bedeuten haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist dann tatsächlich so vom Aufwand her ganz gut gegangen. Und man muss halt schon noch sagen, vom Organisatorischen her, ich glaube, ich war immer ganz gut im gegenseitig Anrechnen. Also ist ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen cheaten, aber man braucht ja bei Publizistik sehr viel freie Wahlfächer. Da habe ich mir dann natürlich alles anrechnen lassen vom Jus-Studium. Man braucht im Jus-Studium eine Fremdsprachenkompetenz, die habe ich mir dann von meinem Auslandssemester, das ich über Publizistik gemacht habe, irgendwie anrechnen lassen. Ja, und habe mich dann irgendwie so ganz gut durchgekämpft, dass sich beides eigentlich super gut nebenbei ausgegangen ist und ja.
Super. Na, wirklich spannend, weil wie gesagt, ich kenne nicht so viel und ich glaube, es ist eher unüblich, dass man dass man zwei Sachen macht, vor allem wenn Jus im Spiel ist. Umso spannender, dass du das so hinbekommen hast. Wie war das denn in deinem engeren Umfeld? Du hast jetzt erwähnt, dass deine Eltern dich voll unterstützt haben, dass du auf jeden Fall das machen sollst, was dir Spaß macht. Aber wie war das in deinem engeren Umfeld? Wie haben die darauf reagiert, dass du zwei Studiengänge besucht hast? Gab es Gegenwind oder fanden das alle toll? Wie war das bei dir?
Nein, ich muss sagen, also wirklich eigentlich sehr positiv. In meinem Freundeskreis gab es dann schon noch ein paar, die nebenbei noch ein anderes Zweitstudium hatten. Also war es jetzt Jus und Kunstgeschichte oder Jus und politische Entwicklung. Also das hat auch eine Freundin von mir gemacht. Und wir waren eigentlich immer, glaube ich, ein sehr motivierter Freundeskreis. Also es war wirklich, und wir sind auch heute alle noch sehr gut befreundet, ich bin wirklich mega dankbar für meinen Freundeskreis. Es war wirklich immer ein gegenseitiges Unterstützen. Und dadurch, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Streberinnen waren, aber wir sind halt schon immer relativ lange auf der Uni gesessen und haben uns gegenseitig einfach ganz gut gepusht, so wie wir es halt jetzt auch heute noch im Job machen. Also wenn eine Freundin erzählt, ja, sie hatte jetzt die Möglichkeit, irgendwie den Job XY zu machen. Wir sind ein sehr unterstützender Freundeskreis und das hat echt extrem geholfen. Und ja, auch bei meinen Eltern. Meine Eltern waren zum Glück auch immer extrem unterstützend und haben dann halt auch gesagt, ja, wenn sich nebenbei Arbeiten und Geld dazu verdienen jetzt nicht ausgeht, konzentriere dich lieber aufs Zweitstudium. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so ein bisschen mir selbst immer mehr Druck gemacht, als es mir alle anderen gemacht haben, weil meine Eltern halt doch eben gesagt haben, okay, wir zahlen dir die Wohnung in Wien. Und da muss man schon auch sagen, das ist nicht selbstverständlich. Also viele mussten nebenbei arbeiten gehen. Ich habe bei mir dann so die Praktika halt immer auf den Sommer verschoben, weil es sich halt nebenbei nicht so gut ausging jetzt mit Jus und Publizistik. Und hatte dann aber eben, wie gesagt, auch so ein bisschen die finanzielle Unterstützung, dass ich wirklich beides eigentlich zeitgleich gut machen konnte. Und ja, es hat sich dann irgendwie einfach gut ergeben, dass beides nebenbei so gut ging. Und für mich wäre es nie in Frage gekommen, irgendwie eines der Studien aufzugeben. Auch eigentlich ein bisschen nicht. Also ich habe schon schnell gemerkt, okay, im Jus-Studium fühle ich mich sehr wohl und das macht mir Spaß und gefällt mir. Aber auch so ein bisschen dieses, bei mir war es auch ein bisschen das Thema, dieses ernst genommen werden. Also ich habe so, man ist ja oft in den ersten Semestern oder bis zum Studienende öfter auf irgendwelchen Feiern und lernt Leute kennen und dann kommt immer die Frage, ja, was studierst du? Und ich habe wirklich am Anfang immer gesagt, ja, ich studiere Publizistik und Jus und man hat wirklich gemerkt, dass die Leute auch so ein bisschen aussteigen. Für die ist dann so, ah, okay, die studiert Publizistik, die kann man irgendwie nicht ernst nehmen. Sodass ich wirklich dann begonnen habe, teilweise zu sagen, ich studiere Jus und Publizistik, weil du dann einfach irgendwie das Mindset von den Leuten war, okay, die kann man jetzt mehr ernst nehmen. Publizistik, ja, Publizistik ist halt irgendwie, ich meine, ich verstehe es ja auch, es sitzen viele junge, hübsche Mädels drinnen, gefühlt wollen 90% davon Moderatorin oder Journalistin werden und dann ist es, glaube ich, für viele einfach so ein Abstempeln, so ja, jung und hübsch und die wollen alle in uns Fernsehen und deshalb habe ich das wirklich oft erlebt, dass die Leute und ich, du merkst ja auch im Gesichtsausdruck der Leute, dass sie dann, ah ja, Publizistik. Und dann haben sie das Jus-Gefühl gar nicht mehr gehört und dann habe ich wirklich gesagt, okay, nein, ich studiere Jus und dann Publizistik, damit es auch irgendwie nicht gleich so ein Abstempeln ist.
Und ich finde, du hast es dann auch in deinem beruflichen Werdegang super kombiniert, weil du bist eben in einer Anwaltskanzlei, Head of Marketing and Communications, ich meine Win-Win-Situation. Wusstest du eigentlich schon immer, dass du eine Führungsposition übernehmen möchtest?
Puh, nein, tatsächlich eigentlich gar nicht so. Also ich habe mir dann mit dem Studium gedacht, irgendwann bin ich draufgekommen, okay, es gibt Medienrecht, das ist ganz spannend, es gibt das ORF-Gesetz, es gibt da 100.000 Regulatorien, was auch das, den unlauteren Wettbewerb angeht. Und dann war es eh immer so ein bisschen mein Ziel, in diesen IP-Bereich reinzugehen. Ich war dann ja auch direkt nach der Uni oder nach dem Gerichtsjahr eigentlich bei einer Kanzlei und dann noch bei einer größeren Kanzlei. Mir wurde immer gesagt, schau dir eine kleine an, schau dir eine große an, habe ich dann immer sehr brav befolgt. Und ich fand das Rechtsgebiet auch super spannend, also IP-Recht, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb, das sind schon wirklich spannende, coole Rechtsgebiete. Und ja, das mit der Führungsposition ist mir, ich würde nicht sagen, in den Schoß gefallen, weil ich glaube, ich habe schon noch hart und brav dafür gearbeitet. Aber es hat sich dann ganz gut ergeben. Also ich bin nach der Uni, war ich in zwei verschiedenen Rechtskanzleien, habe mich in dem Bereich dann auch gut ausgekannt, weil ich einfach viele Freundinnen hatte, die dann wirklich den ganzen Weg bis zur Rechtsanwältin gegangen sind. Und habe dann aber für mich einfach bemerkt, okay, ich sehe mich nicht als Rechtsanwältin. Ich brauche irgendwie ein bisschen was Menschliches. Ich brauche irgendwas, das mir Spaß macht. Ich kann nicht 10, 12, 13 Stunden am Tag vorm Laptop sitzen und da irgendwelche Sachen ausarbeiten. Also das war mir einfach zu wenig. Und ich habe wirklich schon immer am Sonntag mir gedacht, boah, oh Gott, jetzt ist wieder Montag und überhaupt keine Lust drauf. Und habe dann eigentlich wirklich online geschaut, okay, was für Jobs gibt's. Und bin dann so in den Marketing- und Kommunikationsbereich reingerutscht. Und ich muss sagen, es war wirklich auch eigentlich im Nachhinein super, dass ich dann Publizistik auch wirklich weit und fertig gemacht habe, weil ich dann einfach so einen Plan B hatte. Es war dann für mich nicht so ein, okay, jetzt merke ich, eine Kanzlei ist nichts für mich, jetzt muss ich halt schauen, okay, gehe ich in ein Unternehmen, sondern es war wirklich so, okay, cool, ich habe ja zum Glück noch was anderes gemacht und kann mich jetzt auch in dem Bereich irgendwie sehen. Und bin dann eh zu einer Vermögensverwaltungsbank mit einer liechtensteinischen Muttergesellschaft gekommen und war dann ja eigentlich fast 4 Jahre im Marketing- und Kommunikationsbereich und fand das wirklich von der Arbeitsweise einfach super. Es hat sich nicht angefühlt wie Arbeiten. Die Kollegen waren super nett, die Aufgabenbereiche waren voll vielseitig, man hat einfach viel mehr mit Menschen gemacht, man konnte sich auch kreativ ein bisschen einbringen. Das ist ja im Juristischen, sage ich mal, immer ein bisschen schwierig, da jetzt groß kreativ zu sein. Und bin dann ja vor mittlerweile fast, ja eigentlich vor über 2 Jahren, von einer Headhunterin angesprochen worden, die eben genau diesen USP gesehen hat mit, okay, einerseits einen juristischen Background und kennt sich mit Kanzleien aus und andererseits aber auch Marketing und Kommunikation und habe dann ja mit der ein bisschen länger gesprochen und ja, dann ist sie eben quasi mit diesem Angebot auf mich zugekommen, hat mich gefragt, okay, könntest du dir das vorstellen? Ich war damals 29 Jahre alt und habe mir dann eh so gedacht, oh Gott, ein Team leiten, nein, keine Ahnung. Dann hat sie mir auch erzählt, dass die meisten Personen aus dem Team älter sind als ich und dann war ich noch mehr so, oh Gott, ich weiß nicht. Andererseits, glaube ich, muss man sich halt immer pushen und wirklich dann auch sagen, okay, ich traue mir das zu.
Ja.
Und ja, also mein Ziel war es, glaube ich, schon immer auch die Karriere ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Ich war jetzt nie die Person, die gesagt hat, okay, ich lege mich jetzt faul auf die Haut und das reicht mir. Also es war schon immer so ein Streben nach mehr und irgendwie war es dann auch der einzige logische Schritt, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich in die Führungsposition, weil ich halt einfach auch mehr Verantwortung übernehmen will, Personenmanagement auch wirklich mir jetzt zutraue und ja, habe dann die Möglichkeit bekommen, ja.
Und sie ergriffen.
Und sie ergriffen. Ja, ich habe schon ein bisschen, ehrlich gesagt, länger drüber nachgedacht oder ja, länger ist jetzt auch schwer gesagt, weil sie jetzt schnell eine Entscheidung von mir haben wollten nach den Gesprächen. Aber ich glaube, wenn man so die Möglichkeit hat, muss man sie auch einfach ergreifen. Also gerade die Möglichkeit, als eigentlich so junge Person, also wie gesagt, ich habe mit 29 das Angebot bekommen, ein 5-köpfiges Team zu leiten, ist schon auch vom einerseits vom Arbeitgeber ein super Angebot, also dass sie mir das wirklich zutrauen und sagen, hey, du kannst dieses Team übernehmen und wir haben ja auch ein großes Budget und irgendwie viel Verantwortung. War dann schon echt sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, diese Option kriegt man nicht oft und wenn sie einem angeboten wird, dann muss man einfach ja sagen.
Und ich bin wirklich froh, dass du es angenommen hast und dass du dir gedacht hast, ich mache einfach, weil ich glaube, das ist auch oft ein Thema, wo Frauen vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund rücken als ein Mann. Also ein Mann würde vielleicht eher sagen, also das unterstelle ich jetzt einmal so frei, würde eher sagen, ja, mache ich.
Ja,
mache ich
ja.
Das sofort.
Ganz sicher. Und das ist auch ein bisschen das Ding, ich glaube, oder da gibt es sicher auch 100.000 Studien darüber, die man auch online findet, dass Frauen sich einfach nicht so viel zutrauen wie Männer. Und Männer gehen dann halt hin und sagen, ich bin der Beste, ich bin der Coolste und ich kann alles, bloß ich will einen Megabatzen an Kohle haben, weil ich bin ja so super. Und Frauen sind dann mehr so, ich glaube, einfach vielleicht ein bisschen realistischer. Und das ist wahrscheinlich auch kulturell so. Also ich war vor kurzem in Amerika und die Amerikaner verkaufen dir alles, als wäre es Gold. Also
ja.
Da kann man sich wirklich eine Riesenscheibe davon abschneiden, wie die Amerikaner Sachen verkaufen. Und Frauen sind dann doch einfach ein bisschen zurückhaltender, sei es jetzt historisch bedingt oder was auch immer der Grund dafür ist. Aber ich glaube, dass Frauen in dem Bereich einfach noch viel lernen müssen, sich einfach viel selbstbewusster hinzustellen und sagen, hey, ich bin super, ich kann das. Wenn das jeder andere Mann kann, warum soll ich das nicht können? Also ich meine,
ganz genau.
Nur weil ich jetzt ein anderes Geschlecht habe, ist irgendwie, ja.
Eigentlich absurd, aber leider noch sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Umso wichtiger, dass eben Personen so wie du das ergreifen und dann auch wirklich durchziehen und man sieht, es funktioniert, es ist wirklich eine gute Sache. Du hast doch erwähnt, dass du in deinem Team ältere, vielleicht erfahrene Kollegen, Kolleginnen hast. Wie gehst du eigentlich damit um, eben als junge Führungskraft so ein Team dann zu führen?
Mhm. Ja, mittlerweile sind alle älter als ich. Also ich bin jetzt offiziell die Jüngste. Ja, es ist tatsächlich echt nicht so einfach. Ich finde es einerseits sowieso sehr schwer, in ein Unternehmen als Führungskraft zu kommen, auch wenn ich jetzt keine andere Person wirklich einschulen kann. Also ich bin damals gekommen und meine Vorgängerin war schon weg. Wenn du doch irgendwie auf das Team angewiesen bist und die ganzen Informationen brauchst und sie dich eigentlich einschulen. Andererseits, glaube ich, gibt es schon Mitarbeiter, die einfach wissen, okay, das ist jetzt die neue Führungskraft, ich nehme die ernst, wenn die was sagt, dann mache ich das, bringe auch meine eigenen Initiativen ein. Ja, es gibt extrem viele verschiedene Persönlichkeiten, ist auch super so. Ja, aber es ist halt wirklich sehr individuell. Also gefühlt, ich bin gekommen, ich bin super wirklich aufgenommen worden, habe auch wirklich ein super Team. Also wir kommen alle sehr, sehr gut zurecht. Es ist aber dann teilweise schon schwierig, als junge Person, gerade auch anderen Mitarbeiterinnen im Team, dann zu sagen, hey, ich weiß, wir haben es bis jetzt so gemacht, aber ich halte das für absolut nicht sinnvoll, machen wir es vielleicht anders. Okay. Und ja, man merkt, die Personen nehmen es unterschiedlich auf. Manche sind dann, ja, okay, super, nein, habe ich mir eh schon gedacht, dass das irgendwie sehr nicht so sinnvoll ist und wir das jetzt auch effizienter machen können. Und ja, ich glaube, Menschen tun sich generell damit schwer, wenn Veränderungen kommen. Ist auch verständlich, wenn man lange in dem Unternehmen ist. Das war bis jetzt immer so, warum sollte man das großartig ändern? Andererseits, glaube ich, würde ich es auch immer als Potenzial sehen, dass alle Abläufe mal hinterfragt werden, warum machen wir das überhaupt so? Ergibt das Sinn? Kann man es nicht irgendwie doch besser machen? Und ja, aber es ist grundsätzlich, glaube ich, tatsächlich wirklich eine Frage, wie das Gegenüber damit umgeht und wie das Gegenüber darauf reagiert.
Hattest du irgendwelche Hürden als junge Führungskraft, die du überwinden musstest, oder ging das eigentlich ganz easy, weil du eh gut aufgenommen worden bist?
Nein, also ich bin schon sehr gut aufgenommen worden. Hürden, finde ich, gibt es immer. Gerade eben als junge Frau, finde ich, wird man einfach oft nicht ernst genommen. Und dann hat man auch noch irgendwie die schon eher konservative Anwaltsbranche, wo es dann halt irgendwie noch schwieriger ist. Und dann, finde ich, ist es eben so, leider Gottes, ein bisschen der Bereich, ja, Marketing, okay. Und was macht sie eigentlich? Also wie oft ich erklären muss, was wir in einer Kanzlei als Marketing machen, 100.000 Mal.
Die Frage kommt heute übrigens.
Okay, perfekt, sehr gut. Ich bin darauf vorbereitet. Aber generell, finde ich, ist es wirklich ein Riesenthema, dass man ernst genommen wird. Jetzt nicht nur in meiner jetzigen Position, sondern auch, wenn man, ich weiß nicht, auf irgendwelchen Konferenzen ist. Das sind dann immer so einem gegenüber die alten weißen Männer, die einen eh schon belächeln. Wenn es ganz gut läuft, kommt dann noch irgendein sexistischer Witz. Und dann denkt man sich so, cool, jetzt bin ich wirklich grandios, perfekt. Ja, und da muss man irgendwie... Ich meine, ich habe auch keine perfekte Lösung und ich bin dann teilweise auch in den Situationen, dass ich mir denke, okay, ich lache jetzt lieber drüber, bevor ich mit denen eine Grundsatzdiskussion anfange, weil gerade ab einem gewissen Alter bei Männern denkt man sich so, ich weiß nicht, ob sich das jetzt auszahlt, mit denen auch darüber starten zu diskutieren. Aber es ist schon nicht so easy. Also ja, Man kann sicher dann viel wettmachen, indem man sagt, ja, ich bin super ausgebildet fachlich und ich kenne mich da, glaube ich, besser aus, als du dich jetzt auskennst. Aber ja, in dem Bereich muss ich echt einfach noch viel tun. Das ist immer so ein bisschen dieses Mindset, ich weiß nicht, junge Frauen, die vielleicht auch noch nett ausschauen. Ich glaube, ich schaue ja auch irgendwie relativ jung noch aus. Ist es einfach schwierig.
Absolut. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu, was mir mal widerfahren ist, weil du gesagt hast, sexistische Kommentare, da war ich auch so perplex. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich dann aber gekündigt habe, weil sich mir eine neue Chance aufgetan hat, die ich unbedingt ergreifen wollte, und habe dann eben gekündigt, habe aber sehr eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet und bin dann zu ihm reingegangen, ich wollte mich dann auch verabschieden, und dann hat er zu mir gesagt, ach, eigentlich weiß ich schon, warum sie gekündigt haben. Und ich, bei ihnen wusste ich eh, sie werden nicht lang hier bleiben. Und ich dachte mir dann, oh, was kommt jetzt? Vielleicht kommt irgendwas in Richtung, ja, ich weiß eh, dass sie eher das machen wollten oder eher diesen Karriereweg einschlagen möchten. Und habe ihn dann gefragt, ich so, ja, wieso haben sie das gedacht? Und er hat dann tatsächlich zu mir gesagt, na ja, sie sind jung, sie werden bald Kinder kriegen und eine Familie gründen. Und dann dachte ich mir so, hä? Er weiß doch, dass ich das Unternehmen wechsle und weiterarbeiten werde. Ich, also der Kommentar hat einfach überhaupt nicht gepasst, weil der Grund, warum ich gekündigt habe, war ein anderes Unternehmen.
Ich denke mir dann so oft, ist es wirklich so schwer, einfach teilweise seine Meinung für sich zu behalten? Ja, musst du das, also...
Ich war echt eine Sekunde lang perplex und dann dachte ich mir, dann weißt du was, ich antworte da jetzt zurück, weil das kann ich nicht so stehen lassen, und habe ihm dann auch wirklich diese Antwort gegeben. Ich habe dann gesagt, nein, ich gehe, weil ich woanders Karriere machen will, weil sich hier keine Perspektiven aufzeigen, und das ist es. Und dann hat er mal kurz geschaut, weil er einfach nicht mit so einer Gegenreaktion, glaube ich, gerechnet hat. Ich war auch noch relativ jung.
Ja, und ich glaube, solche Situationen passieren tatsächlich einfach extrem oft. Also auch wenn man mit anderen Freundinnen redet, es sind aber sehr oft unpassende Sachen, und sehr oft denke ich mir dann auch, das kann man doch nicht sagen. Oder wie kommt man auf sowas?
Ich weiß es nicht.
Also gerade heutzutage, ich meine, es gibt extrem viele Frauen, die keine Kinder haben wollen. Also wie komme ich überhaupt in diese Annahme, okay, Frau 30, ja, die kriegt jetzt sicher gleich Kinder.
Ja, aber das erlebe ich tatsächlich auch in meinem Umfeld noch sehr stark, dass das ein Riesenthema ist, wo ich mir dann denke, Achtung, das ist wirklich eine sehr heikle Grenze, weil was ist, wenn diese Frau keine Kinder kriegen will? Was ist, wenn diese Frau keine Kinder kriegen kann? Also, dass man automatisch davon ausgeht, die ist in diesem bestimmten Alter und wird bald Kinder kriegen, ist eigentlich so fatal, weil du verwehrst dieser Person vielleicht eine Karrieremöglichkeit, die aber eigentlich für sie perfekt wäre, weil sie vielleicht sowieso nicht auf Familie ausgerichtet ist.
Und andererseits denke ich mir dann, selbst wenn eine Frau Kinder bekommt, wer sagt mir, dass sie nicht innerhalb von einer kurzen Zeit wieder zurückkommt und Vollzeit zurückkommt? Also genau. Ich finde dieses extrem konservative Denken, eine Frau kriegt Kinder und ist dann einfach weg vom Karrierefenster,
ja,
irgendwie noch sehr veraltet.
Ja, sehr. Und ich finde auch, also gesellschaftlich gehört da viel verändert, auch dass zum Beispiel mehr Männer dann in Väterkarenz gehen sollten, länger, nicht nur diese 2 Monate. Aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema, über das wir gerne mal reden können. Vielleicht zurückkommend zu deiner Führungsposition. Gibt es Führungsprinzipien, die dir besonders wichtig sind?
Ja, schon. Also mir persönlich ist immer, und ich sage es meinem Team auch wirklich immer regelmäßig, eine offene Kommunikation echt super wichtig. Also ich finde es wichtig, dass man über alle Dinge reden kann. Und ich merke es auch irgendwie, gerade in der Anwaltei ist es eben, wie gesagt, noch ein sehr konservatives, ja, einfach ein konservatives Umfeld, wo einfach viele Dinge, glaube ich, nicht angesprochen werden, also zwischen Anwälten und Konzipienten. Ja, wirklich eine offene Kommunikation, dass man sagt, man kann einfach über alles miteinander reden und ich bin dann nicht böse, wenn jetzt irgendwie eine Kritik an mir kommt. Also ich glaube, man muss auch als Führungskraft extrem kritikfähig sein und dann aber der anderen Person auch nicht böse sein. Also ich weiß, ich bin als Führungskraft nicht perfekt. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und habe gegenseitig wirklich Feedbackgespräche, aber nicht nur Feedbackgespräche, die ich jetzt meinem Team gebe und sage, ja, du, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, sondern das, also ich frage dann auch immer, wie seht ihr das? Findet ihr, dass ich das gut gehandelt habe? Können wir da irgendwie einen anderen Weg finden? Gebe ich euch genug Informationen, dass ihr eure Aufgaben gut lösen könnt? Also das ist immer, finde ich, so ein wichtiger Punkt, bei dem ich oft merke, der wird oft nicht angesprochen, deshalb geht es irgendwie nicht gut.
Danke, dass du da so ehrlich bist. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass du das erzählst. Natürlich macht jeder Fehler und man lernt ja dann aus dem. Wie schaffst du es dann, dein Team zu motivieren oder zu inspirieren? Weil ich glaube schon, dass euer Umfeld doch sehr hart umkämpft ist eigentlich.
Ja, das ist eh eine sehr gute Frage eigentlich. Also ich glaube, dass man immer wieder allen vor Augen führen muss, dass wir ein Team sind und wir zusammenhalten und wir wirklich nur zusammen die Ziele erreichen können. Also das ist jetzt, und da spreche ich jetzt nicht nur von meinem eigenen Team, sondern generell als Unternehmen. Also ich glaube, man muss einfach dieses Zusammenhörigkeitsgefühl stärken und sagen, okay, wir können nur gemeinsam unsere Ziele erreichen. Und das ist kein Gegeneinander, überhaupt nicht. Und wir müssen wirklich gemeinsam daran arbeiten. Wie gesagt, eben jetzt nicht nur als Team, sondern auch als Kanzlei. Als Team natürlich tagtäglich, weil wir haben einfach am meisten mit dem eigenen Team zu tun. Und dann ist es schon so ein Ding, dass man auch irgendwie sagt, wenn man merkt, eine andere Person hat viel zu tun, hey, kann ich dir irgendwie Sachen abnehmen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du irgendwas? Und ich glaube, dass wir das bei uns im Team eigentlich echt sehr gut haben. Also wirklich, ich meine, wir sind ja auch alle relativ im gleichen Alter. Also ja, ich bin jetzt die Jüngste, aber wir bewegen uns so im Alter von, ich weiß nicht, 31 bis 36. Mhm. Und da ist man halt auch irgendwie so ein bisschen in einer gleichen Phase. Wir können sehr oft miteinander reden, weil wir halt auch, wie gesagt, alle gleich alt sind, irgendwie ein bisschen die gleichen Interessen haben und wir von den Persönlichkeiten zwar schon unterschiedlich sind, aber uns sehr gut, finde ich, ergänzen. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man, auch wenn man jetzt wirklich ein Unternehmen hat und auf Führungsebene, das wirklich ein bisschen so vorlebt, wie es sein sollte. Dieses gemeinsame Denken und das gemeinsame Erreichen von Zielen im Vordergrund steht, dass man die gleichen Werte vertritt und gemeinsam ja, in eine Richtung arbeitet und man wirklich sagt, es ist kein Gegeneinander. Und eben auch bei unseren Juristen, also wir haben sehr viele große Mandate und da arbeiten wirklich oft sehr große Teams zusammen und das ist wirklich ein Ich helfe dir, du hilfst mir und gemeinsam erreichen wir das dann.
Ich komme jetzt, glaube ich, zu deiner Lieblingsfrage.
Okay, ich bin bereit.
Und zwar, ich glaube wirklich, dass sich das viele fragen, weil es viele vielleicht nicht verstehen. Aber warum braucht eine Rechtsanwaltskanzlei eine Marketingabteilung? Beziehungsweise warum braucht eine Rechtsanwaltskanzlei Marketing? Weil man denkt sich vielleicht jetzt als Laie, wenn ich einen Anwalt brauche, eine Anwältin brauche, dann gehe ich da einfach hin. Warum brauchen die Werbung?
Ja, ich meine, man muss sagen, mittlerweile sind Anwaltskanzleien schon halt auch einfach Riesenunternehmen. Also wir sind insgesamt 140 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist schon so, dass da jetzt man nicht nur sagt, ja okay, wir haben eine Website und das ist es, sondern wir haben eine Website, die betreut gehört. Wir haben ein Intranet, das wir haben, also die Internetkommunikation. Wir machen alle PR- und Kommunikationssachen, also wirklich alle Presseaussendungen, Themenpitches bei Medien. Andererseits ist bei mir im Team auch das Business Development angesiedelt, also alles, was so die internationalen Beziehungen angeht. Wir sind auf Konferenzen vertreten. Was bei uns auch ein großer Punkt ist, ist wirklich die Positionierung als Arbeitgeber. Mhm. Es ist tatsächlich ein Markt mittlerweile, dass man wirklich sagt, man sucht auch wirklich nach Personen. Das ist jetzt nicht so wie, ich weiß nicht, vor 5 Jahren, wo die Bewerbungen reingeflattert sind auf eine Position und es gab ja einfach extrem viele Leute, die Position haben wollten. Und das ist, glaube ich, eh einfach generell in der Anwaltei gerade ein größeres Problem. Also man macht schon viel, man hat Social Media, also Instagram ist auch also wirklich extrem viel Aufwand. Man hat LinkedIn dazu, also es sind einfach so viele Bereiche, die abgedeckt gehören. In Kanzleien ist natürlich das Thema Legal Submissions auch ein großes Thema, also die internationalen Rankings, wo einfach extrem viel Kapazitäten reinfließen. Also es ist schon, obwohl wir auch ein großes Team sind, viel zu tun und uns wird eigentlich nie langweilig.
Mhm. Ja. Und was ich auch eben spannend finde, du hast das eh schon angesprochen, eben du bist ja Juristin, aber eben jetzt Head of Marketing and Communications. Wie ist es für dich als Juristin, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, ohne als Anwältin tätig zu sein?
Ja, schon ganz cool eigentlich. Ja, also es macht schon einen riesen Unterschied, ob man jetzt in einer Kanzlei als Rechtsanwältin ist oder im Bereich Marketing und Kommunikation. Es ist bei uns einfach auch anders aufgebaut. Also bei den Juristen, es geht sehr viel um das Fachliche. Und bei uns ist es dann doch eigentlich einfach eine ganz andere Arbeitsweise. Also wie gesagt, unser Themenbereich ist, finde ich, einfach so groß und so breit, dass es für mich einfach auch viel spannender ist. Es ist viel abwechslungsreicher. Wir machen so viele verschiedene Sachen. Wir sind auch zum Glück, muss man wirklich sagen, sehr frei in den Sachen, die wir machen wollen und haben da zum Glück auch eben sehr viel die Möglichkeit, uns selbst einzubringen.
Ich würde jetzt gerne auch noch ein bisschen auf dein Business eingehen, weil das ist ja auch sehr spannend in deinem Werdegang. Und zwar hast du während der Corona-Zeit, was übrigens schon 5 Jahre zurückliegt.
Oh Gott, die Zeit vergeht.
Es ist echt unglaublich, ein eigenes Business gestartet. Was war der entscheidende Moment oder die Entscheidung, die dich dazu bewegt hat, ein eigenes Business zu starten?
Es war tatsächlich, eben wie du gerade gesagt hast, damals in der Corona-Zeit und es war einfach, dadurch, dass man keine Freunde getroffen hat, man nicht mehr reisen konnte. Ja, also was hat man am Abend sonst gemacht? Also ja, Fernschauen ist schön und gut, aber es war tatsächlich so ein bisschen das Mindset damals, okay, was machen wir jetzt mit der ganzen Zeit, die eigentlich dabei dann übrig bleibt. Und ich habe damals mit meinem damaligen Freund das Unternehmen gegründet und er war immer so ein bisschen mehr der Pate, der so gesagt hat, ja, machen wir irgendwas, komm, lass uns ein Startup irgendwie machen. Und ich war halt eher so die kreativere Person und habe dann in der Corona-Zeit einfach angefangen, Ohrringe selbst zu machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich oft bastel, aber das war irgendwie so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, cool, jetzt habe ich mal wirklich irgendwie so die Kapazitäten, nebenbei irgendwas zu machen und wirklich auch mal irgendwie gescheit Bücher zu lesen und habe dann halt auch begonnen, mir so Perlen zu bestellen und habe auch die Technik gelernt. Mittlerweile mit YouTube kann man sich ja gefühlt heutzutage alles beibringen und habe dann begonnen, diese Ohrringe zu machen und habe dann eben Video telefonieren mit Freundinnen, denen gezeigt, hey, schaut mal, ich habe jetzt einen Ohrring gemacht, ist doch cool, oder? Und dann ist irgendwie so aus diesem kleinen Ding, man macht selbst irgendwie Ohrringe, irgendwie immer mehr geworden. Also viele Freundinnen haben dann gesagt, cool, kannst du mir auch welche machen? Ich hätte gerne welche in der Farbe rosarot, ich hätte gerne welche für mein blaues Kleid. Und dann ist eben mein damaliger Freund gekommen und hat gesagt, hey du, warum machen wir das nicht? Warum schauen wir es uns nicht mal an? Und dann hat irgendwie das eine zum anderen geführt und beginnt man irgendwie mal zu suchen, okay, wo könnte man sowas produzieren lassen? Wie schaut das überhaupt aus von einer Gesellschaftsform? Was kann man da machen? Wie schaut das steuerlich aus? Und haben dann wirklich so begonnen, ja, eben Designs zu machen, Verpackungen zu suchen, haben dann überlegt, okay, wie macht man eigentlich eine Website? Und ja, irgendwie ist im Nachhinein ist es eher so ein bisschen surreal, muss ich sagen, weil wir wirklich einfach Step by Step das Ganze gemacht haben. Und für mich ist es irgendwie rückblickend auch so, man geht ja irgendwie ohne Wissen rein und beginnt dann mit dem Ganzen und dass dann irgendwie sowas rauskommt, ist schon irgendwie, ja, verrückt.
Großartig eigentlich.
Ja, großartig. Aber es war wirklich so ein Gefühl, man hat jetzt nicht wirklich ein Vorwissen gebraucht, um es zu machen. Also die Hemmschwelle ist ja eigentlich wirklich relativ gering gewesen. Dadurch, dass eben damals Corona war und man eben nicht reisen und essen gehen konnte etc., ist einfach auch viel vom Gehalt übrig geblieben. Und da konnte man dann irgendwie relativ einfach nebenbei immer einen gewissen Betrag in das Unternehmen stecken. Und wir haben dann damals im März 2020 begonnen und das ist dann irgendwie immer so nebenbei gegangen. Wir haben am Abend immer dran gearbeitet, am Wochenende dran gearbeitet. Es hat uns sicher auch extrem geholfen, dass wir einfach eine Aufgabe in dieser Zeit hatten. Also es war wirklich cool, sich irgendwie hinzusetzen und die Sachen anzugehen und wirklich mal zu überlegen, okay, was braucht man eigentlich, um ein Unternehmen zu gründen? Was muss ich dafür tun? Und ja, es war echt super cool, das Ganze irgendwie aufzubauen. Und dann eben ist es dazu gekommen, dass wir dann auch eben gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie so die Designs, wir haben so mal eine halbe Website, die steht, die müssen wir dann irgendwie noch optimieren. Jetzt sollte man vielleicht mal Fotos machen, dann haben wir ein Fotoshooting organisiert. Also es war wirklich so ein bisschen ein Learning by Doing. Also ich glaube nicht, dass man jetzt ein extremes Vorwissen braucht. Man macht dann irgendwie viele Sachen selbst. Man lernt natürlich auch extrem viel dazu. Also gerade was Steuern und Buchhaltung angeht. Also es sind viele Sachen, die einfach Learning by Doing sind und man beschäftigt sich dann damit, wie kann ich Rechnungen ausstellen? Was für Anforderungen muss eine Rechnung haben, damit ich sie dann auch irgendwie überweisen kann? Also ja, es ist dann irgendwie alles so Schritt für Schritt gegangen und grundsätzlich sind wir eigentlich sehr, ich würde jetzt nicht sagen naiv, aber schon ein bisschen blauäugig da herangegangen und haben uns gedacht, ja okay, so schwer kann es ja nicht sein. Und ja, dann ist das Ganze irgendwie so dahingegangen.
Und wie war das dann mit dem Vertrieb und dem Marketing? Also Marketing, okay, also Instagram wahrscheinlich viel, aber vor allem mit dem Vertrieb, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast dann zu Hause quasi das alles vorbereitet am Anfang und du hast es dann selber auch rausgeschickt.
Genau, also die ganze Wohnung war unsere Werkstatt, dementsprechend hat es auch ausgeschaut. Genau, also wir haben dann begonnen eben auch Produzentinnen zu suchen und haben dann zum Glück in Italien wirklich eine super Produzentin gefunden, die das dann auch gemacht hat, weil wir haben relativ schnell festgestellt, okay, das sind wirklich Ohrringe, die brauchen viel Zeit und viel Handarbeit. Und also wenn man das selbst macht, einerseits war ich nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand Geld für meine paar Ohrringe, die ich gemacht habe, bezahlt hätte. Und genau, dann haben wir eben die Produktion gefunden, sind dann noch auf Suche nach Verpackung etc. gegangen. Ja, und haben dann eigentlich am Anfang alles selbst bei uns zu Hause verpackt. Also es war wirklich, wir haben ein Shopify-System wo dann einfach die Bestellungen reinkommen. Und dann war es wirklich, also von den manuellen Schritten, wirklich ein enormer Aufwand. Also jeden Ohrring kontrollieren, anschauen, in die Box reingeben, ein Etikett ausdrucken, ein Absender-Etikett ausdrucken, alles schön verpacken. Am Anfang gab es noch schöne handgeschriebene Notizen dazu.
Das ist wirklich...
Ja, kann man aber in einer gewissen Größe, dann muss man auch sagen, nicht mehr machen. Und haben dann alles auch individuell zur Post gebracht. Also vom Handling und vom Aufwand war es damals in den Anfangszeiten wirklich absurd. Also man hatte dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil heutzutage alle Leute sind ja daran gewöhnt, dass wenn man was bestellt, dass es spätestens am nächsten Tag versendet wird und es sollte spätestens am übernächsten Tag dann da sein. Also wir sind schon sehr verwöhnt von Amazon und den ganzen großen Unternehmen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir eigentlich wirklich jeden Tag am Abend dagestanden sind und wirklich Päckchen verpackt haben. Und irgendwann haben wir dann eh gesagt, okay, das kann man nicht machen. Das ist einfach zu viel Aufwand. Und haben dann ich glaube, so nach einem Jahr, das Versenden wirklich ausgelagert. Und das war wirklich ein echt sehr wichtiger Schritt, weil dann einfach ein Versanddienstleister das übernommen hat und das automatisch versendet hat. Aber das war sicher einer der größten Steps, die wir dann gemacht haben, wirklich so das ganze Lager auszulagern. Und ja, das Marketing, nachdem ich mich eh schon immer extrem dafür interessiert habe, war es dann schon noch ein bisschen ein Learning by Doing. Aber auch, ich habe nebenbei noch einen Master begonnen, einen Master in digitaler Kommunikation, wo auch sehr viel Online-Marketing dabei war. Und das war schon noch extrem spannend, also was da heutzutage auch alles möglich ist mit Meta, also speziell eben auch Instagram, Werbeschaltungen. Es war, also Stand jetzt ist wieder ein bisschen weniger möglich, weil halt Datenschutz schon noch relativ wichtig ist mittlerweile. Aber damals, 2021, also gefühlt, man konnte alle Daten abrufen, man konnte die Werbeanzeigen, die Kampagnen extrem individualisiert online stellen. Ja, also es war wirklich super spannend, das alles zu sehen. Und deshalb, ja, war mein Interesse im Online-Marketing auch wirklich immer da, weil es halt einfach so, ja, man wirklich mitbekommen hat, wie die ganzen Kampagneneinstellungen funktionieren. Also man lernt wirklich anhand des Marketing-Funnels alle Stufen abzugehen und wirklich, was ist jetzt wichtig in der ersten Phase? Wie spreche ich die Personen zum ersten Mal an? Wie schaut eine Retargeting-Kampagne aus? Und da gibt es also einerseits online schon wirklich viele coole Schulungen, andererseits habe ich eben aus meinem Master, glaube ich, auch relativ viel mitgenommen und aber auch, dass man wirklich sich dann hinsetzt und sich das Ganze anschaut und dann auch eben die Kampagnen vergleicht. Man kann mittlerweile ein super AB-Testing machen. Und ja, also dieses ganze Online-Marketing-Wissen war schon auch echt spannend, das aufzubauen. Das Gleiche gilt auch für Newsletter. Wie kann ich Personen gezielt ansprechen, dass sie dann das Produkt wirklich im letzten Schritt auch kaufen.
Mhm. Glaubst du, das ist mittlerweile wirklich unerlässlich geworden in diesem Online-Präsenz und dass man so Werbung für das Produkt macht?
Ja, glaube ich schon. Also es kommt natürlich immer auch auf den Bereich an. Also im stationären Handel geht es sicher auch gut, wenn man jetzt irgendwie eine super Geschäftsstelle hat, wo die Leute vorbeigehen, wo einfach viel Traffic schon einfach so reinkommt. Als Online-Shop, glaube ich, kommst du nicht mehr drum herum, Online-Werbung zu machen. Also mich kann gerne irgendwer eines Besseren belehren, aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen.
Gab es auf dieser Reise irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh mein Gott, warum machen wir das eigentlich? Lassen wir es bitte einfach sein.
Ja, circa jeden zweiten Tag wahrscheinlich. Also es ist schon, man muss sagen, wenn man wirklich einen Vollzeitjob hat und nebenbei sich ein Unternehmen aufbauen will, man darf es echt nicht unterschätzen. Also es ist schon am Abend und wir sind am Abend wirklich stundenlang dran gesessen, haben überlegt, okay, wie können wir jetzt ein neues Projekt angehen? Wie machen wir es mit einer neuen Kollektion? Können wir die Website irgendwie optimieren? Also es ist schon, ja, echt, echt viel zu tun und man muss halt auch sich irgendwie im Klaren sein, dass halt auch das Wochenende dann irgendwie nicht mehr so das Wochenende ist. Also ja, man hat dann sicher irgendwie ein bisschen mehr Zeit, aber es ist schon wirklich viel Arbeit und es ist schlussendlich dann auch ein bisschen das Ding, dass man dann auch ein bisschen die Prioritäten setzen muss. Also die Sachen, die dann halt ganz wichtig sind, muss man irgendwie vorziehen. Andererseits muss man halt auch einfach ein paar private Termine absagen, weil es geht sich dann halt auch einfach nicht alles auf einmal aus. Und ich bin eher so eine Person, ich versuche immer alles unter einen Hut zu bringen, nämlich auch die sozialen Verpflichtungen. Aber irgendwann muss man einfach Abstriche machen und sagen, okay, es geht sich jetzt nicht mehr aus. Also jetzt nämlich nicht nur was das Unternehmen oder die sozialen Verpflichtungen angeht, manchmal muss man auch sagen, okay, es geht sich jetzt halt nicht aus, dass wir eine neue Kollektion im nächsten halben Jahr rausbringen. Da muss man dann ja sich dessen einfach auch bewusst sein, dass nicht immer alles geht und es fällt, also mir ist es immer extrem schwer gefallen, dann zu sagen, okay, das geht sich jetzt nicht aus, weil ich schon immer die Person bin, wenn ich mir was vornehme und was erreichen will, dann arbeite ich schon, glaube ich, relativ hart daran, das Ziel auch zu erreichen. Aber ja, es geht nicht immer alles und da muss man halt sagen, okay, ja, die Kollektion wird jetzt irgendwie verschoben oder wir machen das neue Projekt dann vielleicht doch nicht und ja.
Das Besondere bei euch ist ja auch, dass die Ohrringe handgefertigt sind und nachhaltig sind. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Also warum ist dir die Nachhaltigkeit so wichtig?
Ja, grundsätzlich, also Nachhaltigkeit, finde ich, ist jetzt auch nicht nur diese Nachhaltigkeit, an die wir alle sofort denken, also jetzt die Umweltnachhaltigkeit, sondern auch generell die Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit. Also man kann natürlich immer sich das Ganze leicht machen und sagen, ich produziere in Asien, ich habe Herstellungskosten von, weiß ich nicht, 5 € pro Stück. Aber uns war es halt immer wichtig, auch selbst hinter dem Produkt zu stehen. Also ich will und kann auch gar nicht irgendwas verkaufen, wenn ich sage, dass das gefällt mir nicht oder taugt mir nicht oder ich stehe ja auch irgendwie gefühlt mit meinem Namen dahinter. Also es ist ja wirklich mein Unternehmen und dann muss das schon auch irgendwie passen. Also das Gleiche ist ja irgendwie auch ein bisschen bei den Designs. Ich könnte nie ein Design rausbringen, wo ich sage, das gefällt mir jetzt eigentlich nur zur Hälfte. Also ich werde auch oft gefragt, ja, warum habt ihr so wenig in Silber? Weil es halt einfach irgendwie nicht meine Farbe ist. Also es passt dann einfach teilweise nicht und das Gleiche ist eben so ein bisschen das Thema bei Nachhaltigkeit. Natürlich kann man immer sagen, und ich finde es ja auch sehr legitim zu sagen, ich will das meiste rausholen, also finanziell das meiste rausholen und deshalb mache ich das jetzt so und so. Also wie gesagt, es gibt andere Ohrring-Unternehmen oder Schmuckunternehmen, die produzieren halt einfach in Asien und haben halt einen sehr geringen Wareneinsatz. Die lassen sich das nach Europa liefern und verkaufen es halt in Europa mit einer Riesenmarsch weiter, ist sicher auch ein Businessmodell und man kann sicher finanziell so auch mehr rausholen. Aber mir oder uns war es halt immer wichtig, dass wir eben auch selbst hinter dem Produkt stehen können. Und ich kann nicht sagen, hey, das sind super coole Ohrringe, wenn ich weiß, das wird in Asien für irgendeinen Mindestlohn produziert. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Also das kann ich nicht und will ich nicht. Und ich würde es auch auf keinen Fall anders machen. Also wie gesagt, das ist, wenn sich Leute dafür entscheiden, möglichst viel Geld damit zu machen, ist das, finde ich, ein legitimer Weg. Aber ich für mich persönlich könnte es mir so nicht vorstellen. Und das Ziel bei uns war ja auch nie, möglichst viel Geld aus dem Ganzen rauszuholen. Also das war immer so, dass wir gesagt haben, hey, wir finden super, wir finden spannend, es freut uns, dass wir die Ohrringe irgendwie anbieten können, es freut uns, dass wir was dabei lernen. Aber es war nicht immer das primäre Ziel, damit Geld zu machen. Also nachdem wir eh beide auch nebenbei hauptberuflich gearbeitet haben oder halt einen Vollzeitjob hatten, war es auch, wir waren finanziell nicht darauf angewiesen. Es ist sicher was anderes, wenn man sagt, ich gebe meinen Job auf und arbeite jetzt Vollzeit in meinem eigenen Unternehmen, damit man sich auch sein Leben finanzieren kann. Aber wir waren halt immer in einer sehr privilegierten Situation, dass wir gesagt haben, wir können es nebenbei machen und unser primäres Ziel ist wirklich Spaß zu haben und da was Cooles auf die Beine zu stellen, als jetzt zu sagen, ich habe ein Unternehmen, das macht Millionen Umsätze. Also sicher auch gut, aber das war nie unser Ziel.
Aber ich finde genau, das ist so sympathisch an diesem Business und auch an euch, dass ihr wirklich dahinter steht. Man weiß, es ist ein österreichisches Unternehmen, du legst Wert auf solche Themen und es ist nachhaltig noch dazu, also Win-Win-Situation dann auch für die Kunden und Kundinnen. Und deswegen finde ich das Projekt einfach toll und ich hoffe, ihr macht das weiterhin. Und ja, auch wenn ihr keinen Silberschmuck macht, ich bin auch voll fein damit. Das trage ich auch nicht so oft. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, also im jetzigen Job, muss man auch sagen, geht es sich teilweise einfach ein bisschen schlechter aus, weil es jetzt von den Kapazitäten, also ich merke einfach, ich kann mich extrem schwer dann am Abend nochmal hinsetzen und irgendwie die Steuererklärung machen oder sonst irgendwas. Aber ja, es ist ein super cooles Projekt. Ich war gerade vorher auch mit einer Freundin brunchen und die hat mich dann gefragt, ob ich es irgendwie bereut habe, dass das angefangen zu haben und ich also überhaupt keinen Zweifel dran. Also ich mache es wirklich super gerne. Man nimmt einfach so viel mit und es ist so spannend und was man dabei einfach alles lernt und jetzt nicht nur das Fachliche, sondern auch irgendwie das Persönliche, ist schon wirklich cool.
Es führt mich eigentlich zur nächsten Frage. Weil was würdest du den Menschen raten, die Angst davor haben, sich parallel selbstständig zu machen neben dem Vollzeitjob?
Also gerade neben dem Vollzeitjob, ich finde, man muss sich immer vor Augen halten, was kann man verlieren? Also wenn es dann halt in die Binsen geht, dann geht es halt in die Binsen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht ein Startup hat, in das man jetzt irgendwie einen 5-stelligen Betrag rein investieren muss, dann ist es doch eh irgendwie, also ich finde, man hat nichts zu verlieren. Also abgesehen, dass man dann vielleicht finanziell was verliert. Aber grundsätzlich, man lernt, finde ich, immer was dabei. Und wie gesagt, auch wenn das Unternehmen jetzt nicht groß wird oder einfach ja, kein Geld irgendwie dabei rausspringt, allein diese Reise irgendwie zu durchlaufen, dass man sich mal die Gedanken macht. Also es ist ja immer mehr ein Gewinnen. Du gewinnst immer neue Erkenntnisse dazu. Und wenn das Erkenntnis ist, gut, die Welt braucht jetzt nicht irgendwie neue Ohrringe, dann ist es doch auch, finde ich, schon ein ganz gutes Erkenntnis. Oder dass man das Erkenntnis hat, okay, vielleicht ist es irgendwie von der Preispolitik zu hoch angesetzt. Vielleicht muss ich den Preis runtergehen. Aber es sind ja sehr viele Sachen, die man dabei, finde ich, einfach lernt. Also in allen möglichen Bereichen. Und ich finde, man kann dabei nicht verlieren.
Ja, eigentlich nur gewinnen.
Genau.
Habt ihr Ideen, das Business weiter auszubauen? Oder habt ihr vielleicht unternehmerische Projekte in Planung?
Nein, derzeit nicht wirklich. Was immer noch ein bisschen auf der To-Do-Liste steht, ist ein bisschen eine Hochzeitskollektion. Also wir kriegen auch immer wieder Anfragen, ob wir nicht das eine Paar auch in Weiß entwerfen können, weil es die Person gern zu einer Hochzeit tragen würde. Also das, da merkt man schon, dass da so wirklich auch die Nachfrage kommt. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn Leute mir auf Instagram dann schreiben und wirklich so nachfragen, weil ich mir denke, also die denken dann halt wirklich mehr drüber nach. Also das wäre schon so ein Projekt, das irgendwie in Zukunft noch auf der Agenda stehen würde. Andere Projekte, natürlich, man ist halt immer, wenn man ein Startup schon hat und irgendwie das Wissen dann auch schon hat, wie man am besten was angeht, schon immer ein bisschen am Überlegen, okay, was könnte man noch machen, wäre schon ganz cool. Auch mit Freundinnen rede ich immer wieder, was könnten wir irgendwie. Ja, es ist nichts Konkretes in der Planung. Ja, es sind schon immer wieder ein paar, muss ich auch sagen, ein paar Ideen, die irgendwie im Kopf herumschwirren. Aber jetzt, ja, noch nichts Konkretes und wenn, gebe ich dir Bescheid.
Okay, wir dürfen gespannt bleiben.
Genau, genau.
Gibt es irgendetwas, das du rückblickend anders gemacht hättest?
Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich finde, auch wenn jetzt irgendwas nicht gut gelaufen ist oder ja, irgendwas einfach nicht so aufgegangen ist, wie man sich's gedacht hat, ich finde rückblickend zu sagen, man hätte was anders machen sollen. Ja, natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, das ist eh klar. Aber grundsätzlich bin ich generell, glaube ich, eine Person, die nicht wirklich was bereut. Mhm. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, alles in meinem Leben so machen, wie ich es gemacht habe, weil man einfach viel draus lernt. Und dann fliegt man halt einmal auf die Schnauze und beim nächsten Mal macht man es halt besser. Dann
ich finde dieses Mindset super wichtig, weil ich glaube, alle Schritte, die du bisher getätigt hast, haben dich ja genau dahin geführt, wo du gerade bist. Und da, wo du gerade bist, das ist ja super. Und es geht sicher noch weiter. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, nicht zu viel über die Vergangenheit nachzudenken. Am besten nichts bereuen. Es wird schon alles irgendwie sich so fügen, wie sich es fügen soll. Gibt es irgendwelche Fähigkeiten oder Eigenschaften, wo du glaubst, dass sie dir vielleicht geholfen haben, um sowohl beruflich als auch als Unternehmerin erfolgreich zu sein?
Ja, also ich glaube schon, dass eben so die eigene Motivation oder die Zielstrebigkeit schon eine sehr wichtige Eigenschaft sind, die man irgendwie braucht. Also sowohl karrieretechnisch als auch wenn man sich nebenbei ein Unternehmen aufbauen will. Es sind viele Zeiten dabei, wo man einfach extrem viel Zeit reinstecken muss. Und ich habe schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass oft Personen irgendwie was Großes erreichen wollen, aber irgendwie nicht bereit sind, viel reinzustecken. Und es ist einfach so, wenn man hart an irgendwas arbeitet, es zahlt sich, glaube ich, irgendwann immer aus. Und ich glaube, man braucht da einfach das Mindset dazu, dass man sagt, okay, jetzt habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit für die anderen Sachen, aber man muss sich dann einfach darauf fokussieren und halt viel Zeit reinstecken. Aber es ist ja irgendwie bei allen Bereichen im Leben so. Also auch wenn man jetzt irgendwie das Studium hernimmt, ja, natürlich kann man es irgendwie auch chilliger angehen und sagen, ich mache jetzt einmal im Semester eine Prüfung. Andererseits, glaube ich, bist du immer im Vorteil, wenn du sagst, hey, ich will das jetzt machen, ich weiß, dass ich das machen will. Und ja, ein anderes Thema ist sicher auch irgendwie das Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass gerade Frauen oft irgendwie, ja, dass Frauen oft das Selbstbewusstsein fehlt und sie sich da irgendwie einfach nicht ganz so, sich selbst so die Credits geben für die Sachen, die sie irgendwie geleistet haben. Also Frauen müssen sich, finde ich, viel mehr hinstellen und sagen, ich bin cool, ich weiß, was ich kann und ich muss mir jetzt nicht von irgendwem anderen was einreden lassen. Also man muss, glaube ich, einfach auch selbstbewusst seinen Weg gehen und ja, man muss für einen selbst auch passen. Also wenn jetzt irgendwer sagt, nein, ich will, ich weiß nicht, in den künstlerischen Bereich gehen und will mich da verwirklichen, Ich glaube, dass man überall eine extrem gute Karriere hinlegen kann, wenn man einfach dahinter ist und auf das Ziel hinarbeitet.
Ja, sehe ich genauso. Und vor allem bei Frauen, das habe ich auch letztens gelesen, ist oft das Problem, dass wenn sie zum Beispiel im Beruf Lob bekommen oder Anerkennung bekommen, meistens noch ein zweiter Halbsatz mitschwingt und zwar, ja, danke, aber ich habe es nicht alleine geschafft oder ach, das war nur Glück. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dieses Selbstbewusstsein aufbauen, stärken und wirklich bewusst sein, was wir eigentlich alles können.
Ja, ja. Mich ärgert es eh immer. Ich finde, Männer stellen sich dann oft hin und auch wenn sie irgendeinen, keine Ahnung, durchschnittlichen Job haben, sie verkaufen es dir halt so, als wären sie die Wichtigsten oder als hätten sie das Projekt geleitet. Und dann denke ich mir immer so, eine Frau wird das eher, glaube ich, einfach nicht machen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Person, die sich gern hinstellt und sagt, ich bin super, ich bin die Beste und ich bin die, weiß ich nicht. Und Männer machen das einfach. Und oft muss man sich dann selbst auch irgendwie trauen, das dann auch zu machen und wirklich zu sagen, hey, ich bin super, mir kann überhaupt niemand irgendwie was einreden. Und wenn mir jetzt irgendwer anderer sagt, nein, keine Ahnung, ich kann das nicht, natürlich kann ich das. Warum soll mir mal wer andere sagen, was ich kann und was ich nicht kann?
Ja, genau. Eigentlich total logisch.
Ja, aber ich glaube wirklich noch nicht so ganz in den Köpfen drinnen.
Nein, leider nicht. Hast du vielleicht noch einen Tipp für junge Menschen, die eine Führungsposition anstreben?
Ja, also ich glaube, man darf sich von den anderen auch eben nichts einreden lassen. Also ich glaube, mein Tipp wäre wirklich, selbstbewusst an das Ganze ranzugehen und da wirklich auch sein Ding zu machen. Also man darf, glaube ich, jetzt nicht sich selbst immer schlecht reden, sondern muss wirklich auch sagen, hey, ich bin in dieser Position, weil ich da einfach sein soll. Und das hat einen gewissen Grund, warum ich diese Position bekommen habe. Und wenn einem eh schon das Unternehmen irgendwie eine Führungsposition anvertraut, ja, dann ist das die Entscheidung vom Unternehmen und dann trauen sie es dir zu und dann muss ich es mir auch selbst zutrauen und muss den Weg dann auch einfach gehen.
Leider sind wir schon zum Schluss gekommen, obwohl ich noch so gern länger mit dir sprechen würde. Vielleicht noch zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Welcher Ratschlag war der beste, den du je bekommen hast und weitergeben möchtest?
Na, ich muss sagen, also gute Ratschläge, glaube ich, bekomme ich echt immer von meinem Papa eigentlich, weil ich finde, er ist eine sehr smarte Person. Ja, und der ist schon noch immer so, dass er sagt, wenn man ein gewisses Ziel hat, dann arbeitet man darauf hin. Und sei es jetzt, also ich hatte eben eigentlich immer das Glück, dass meine Eltern eben gesagt haben, mach, was du willst und mir eigentlich immer alle Türen offen gelassen haben. Und ja, dass man dann einfach seinen Weg geht und nicht daran zweifelt.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Also wirklich, man muss an sich glauben und niemals aufgeben und von niemandem irgendwie was einreden lassen, dass man es nicht kann oder nicht perfekt genug ist.
Genau.
Vielen lieben Dank, liebe Tamara. Es war super spannend generell. Du bist wirklich eine spannende Persönlichkeit und mit deinem Business wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es spannend wie immer und lasst mir gerne in den Kommentaren Feedback. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, alles Liebe und bis bald. Tschüss.